ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem Emotion-Podcast Kasia trifft. Mein Name ist Kasia Mollwolf. Ich bin Founder und Editorial Director des Frauenmagazins Emotion, das hoffentlich mittlerweile alle von euch schon kennen. Mit Emotion möchten wir euch auf allen euren Wegen der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Unser Partner in dieser Folge ist Schwarzkopf, eine Marke, die wir aufgrund ihres langjährigen Einsatzes für Female Empowerment sehr schätzen. Dazu gehört der Million Chances Award, mit dem Schwarzkopf Projekte auszeichnet, die Mädchen und Frauen eine bessere Zukunft ermöglichen. Eure Stimme zählt. Noch bis zum 13. Oktober könnt ihr für das Projekt voten, das euch am meisten überzeugt. Infos zu den Nominierten und die Möglichkeit abzustimmen findet ihr online auf www.schwarzkopf.de, Stichwort Million Chances Award. Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele von euch mitmachen und für das Projekt, das ihnen am besten gefällt, voten. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft. Heute mit Franzi Kühne, der Mitbegründerin der Agentur für Digital Business, Torben Lucy und die Gelbe Gefahr, kurz TLGG genannt, in der ich heute zu meinem Podcast zu Gast sein darf. Liebe Franzi, noch einmal ganz offiziell, herzlich willkommen in deinen eigenen Räumen.
So, aber herzlich willkommen.
Danke. Zu meinem Podcast und vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank. Du warst in deinem Leben mit vielem sehr früh dran, so war auch TLGG bei der Gründung 2008 die erste deutsche Social-Media-Agentur. Heute beschäftigt ihr allein in Berlin 180 Mitarbeiter und habt auch ein Büro in New York eröffnet. Zudem wurdest du 2016 die jüngste deutsche Aufsichtsrätin bei der Freenet AG und sitzt heute auch im Aufsichtsrat der Württembergischen Versicherung. Dazu bist du erst Mitte 30 und auch noch Mutter einer dreijährigen Tochter. Es gibt also viele, viele Themen, über die wir heute sprechen können. Ich freue mich drauf. Du hast TLGG mitgegründet 2008, warst damals gerade 25 Jahre alt, hast dein Jurastudium dafür abgebrochen. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, jetzt einfach mal nicht mehr Jura zu Ende studieren, sondern ein Unternehmen gründen? Ich bin ganz neidisch, weil ich habe mich gequält bis zum Ende des Jurastudiums.
Deswegen ist so. Ich hätte das eigentlich auch gerne gemacht, weil ich zum BKA wollte und Kriminalkommissarin werden wollte und deswegen so Jura angefangen habe zu studieren. Das war immer so mein Traum. Und während des Studiums habe ich dann nebenbei so im Eventbereich gearbeitet, im Catering und bin so mit dem Catering-Unternehmen um die Welt gejettet und habe dann im Jurastudium meinen Mitgründer Christoph Bornschein kennengelernt. Und der hat dann angefangen, neben dem Studium bei einem Online-Gaming-Unternehmen zu arbeiten im Marketing und hat gesagt, Mensch, Franzi, du kannst so gut Events, wir machen hier gerade die Games-Convention, komm doch einfach mal mit. Wir haben da keinen und dann habe ich gesagt, na gut, dann komme ich da mal mit hin und habe dann dort angefangen, in der Marketingabteilung zu arbeiten. Wir haben das Ganze dann so aufgebaut, zu dritt, weil Bontam war auch noch mit dabei. Und haben uns da gedacht, okay, das, was wir hier für so ein Gaming-Unternehmen machen, wir sind alle drei keine Gamer, das können wir eigentlich auch für andere Kunden machen und haben dann aus so einer Lust und Laune raus gesagt, lass uns doch eine Social-Media-Agentur gründen. Und damals, 2008, war das ganze Thema Social Media überhaupt nicht besetzt. Also niemand wusste, was ist jetzt mit Facebook und was ist mit Twitter und was sollen Marken überhaupt damit anfangen.
Und Instagram gab es noch gar nicht.
Ach, das gab es noch lange nicht. Nee. Das war noch gar nicht erfunden. Und wir wussten es aber ganz genau, dass das so was ziemlich Großes werden wird, dass es nicht so ein Trend ist, der einfach wieder weggeht, sondern dass das halt nur der Anfang ist. Und haben uns dann gegründet.
Und wie seid ihr dann konkret vorgegangen und welche Leistungen bietet ihr heute an?
Wie wir damals bei der Gründung vorgegangen sind, das war relativ einfach. Wir haben uns ein Büro gemietet, waren beim Notar, haben uns den kaum ernstzunehmenden Namen Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr eintragen lassen.
Wie kam es
dazu?
Es ist hier viel Gelb an alle Zuhörerinnen. Also es ist wirklich viel Gelb.
Ja, wir meinen Gelb wirklich ernst.
Wirklich ernst. Wie kam es zu diesem Namen?
Christoph und ich wir haben zu der Zeit auch zusammen gewohnt in einer WG und hatten so Namenseierbecher, so Eierbecher, wo halt Namen draufstehen. Mhm. Und das waren Torben und Lucy, waren die verrücktesten Namen, die wir im Eierbecherregal gefunden haben. Und der dritte Gründer ist Asiate und deswegen die Gelbe Gefahr. Ah, und okay. So kam es dann, dass wir zum Notar gegangen sind. Wir haben unser erstes Büro gehabt, wir hatten kein Geld für die Einrichtung, deswegen haben wir auf Bierkästen gesessen und halt so mit unseren Laptops auf dem Schoß da angefangen zu arbeiten. Und haben losgelegt, haben den Online-Gaming-Kunden mitgenommen. Mhm. Und der war dann unser Startkunde, der unsere Miete gezahlt hat und ein bisschen vom Gehalt. Und dann haben wir Stück für Stück neue Kunden gewonnen. Den ersten Kunden war dann so Subway Sandwiches oder Universal Music und so, bis es dann immer größer wurde und wir merkten, okay, Social Media ist tatsächlich ein Thema, aber wenn ein Unternehmen es wirklich ernst meint mit Digitalisierung, dann müssen wir raus aus der Marketingabteilungsblase, wir müssen hoch zum Vorstand. Und haben dann angefangen, digitale Transformation zu beraten, also wie Unternehmen es wirklich schaffen, digital sich zu verändern und die ganze Spielwiese zu nutzen für sich, um dann eben heute im gesamten Feld für digitales Business aktiv zu sein. Wir sind heute nicht nur eine Agentur, sondern eben auch wie eine Unternehmensberatung. Unser Consulting funktioniert wie eine Unternehmensberatung für Digitales.
Und du bist dann wirklich ins kalte Wasser gesprungen, weil im Jura, also ich kann mich nicht erinnern, irgendwas Digitales mal gelernt zu haben. Also ich finde so, du bist dann wirklich learning by doing und hast gesagt, klingt spannend, das brauchen die Unternehmen und lass es uns versuchen.
Genau. Also okay. Da im Studium habe ich nichts davon gelernt, aber mich halt immer mit so Themen beschäftigt und Blogs gelesen und fand das Thema eben spannend.
Ja. Hast du es jemals bereut, das ist wahrscheinlich eine überflüssige Frage, jemals bereut, das tolle Jurastudium abgebrochen zu haben?
Also das Jurastudium, das war schon auch eine Leidenschaft von mir. Also ich habe das schon auch gerne gemocht. Gerade mit diesem Ziel eben, dann irgendwas in Richtung Kriminalistik zu machen. Aber bereut habe ich den Schritt nie. Also auch die Exmatrikulation kam sehr überraschend dann auf einmal ins Haus geflattert. Da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht, dass ich überhaupt noch immatrikuliert bin. Also deswegen, nee, ich habe es nicht bereut.
Du setzt dich also auch sehr für Diversity ein, genauso wie wir mit Emotion. Bist natürlich auch ein Role Model und also eine Frau, die viele Frauen inspiriert, dass es so geht, seinen Weg zu gehen und dabei auch Kinder zu haben und zu gründen. Bist auch im Rahmen, also als Aufsichtsrätin tätig, was ich ganz großartig finde, weil da gibt's ja noch nicht so viele Frauen. Wie kam es dazu und wie sah dein Karriereweg bis dahin aus?
Wie kam es zu dem Aufsichtsrat? Also ich habe Ende 2016 einen Anruf gekriegt von der Freenet, die ihren Aufsichtsrat neu besetzen wollen. Und die fragten halt, ob ich Lust darauf habe. Und ich wusste gar nicht wirklich, was so ein Aufsichtsrat macht. Und dachte mir nur, okay, Spitzenposition in einem Unternehmen. Alles klar, das kann ich als Frau jetzt nicht abschlagen und habe dann einfach Ja gesagt.
Das wollte ich nämlich fragen, weil das ist die Frage, hattest du das Gefühl, ich muss erst mal checken, ob ich alles kann, was ja so typisch, typisches weibliches Muster wäre, zu überlegen, was muss ich alles dafür können und ich rufe sie wieder an.
Nee, das habe ich nicht gemacht. Das war eher so ein, ich habe vorher nie wirklich in der Öffentlichkeit gestanden. Ich war nie die Person, die auch bei uns intern irgendwie so Veranstaltungen geleitet hat, groß vor den Mitarbeitern gesprochen hat und so weiter. Das war die einzige Hürde, die ich im Kopf hatte. Okay, wenn das jetzt kommt, dann muss ich ja auch vor vielen Menschen reden. Und das war die einzige Angst, die ich hatte. Aber dann dachte ich mir tatsächlich, okay, so eine Chance kriegt man nicht so oft. Und das kann ich jetzt nicht absagen wegen dieser Angst, die ich da im Kopf habe. Und habe dann sehr spontan zugesagt und habe mich dann in diesen Weg begeben. Und was es bedeutet und was es heißt, was ich dafür lernen muss, das kam alles erst später. Aber das war auch nicht meine größte Sorge.
Und wie ist es dann mit der größten Sorge des Auftretens und so? Wie hat sich das weiterentwickelt?
Ach, das war ganz furchtbar. Also das war wirklich in kaltes Wasser reingeschmissen werden. Ich hatte mein erstes Bewerbungsgespräch dann überhaupt in meinem Leben mit zwei vom Aufsichtsrat, Sabine Christiansen und Marc Tüngler. Mhm. Die waren dann hier im Büro und da erstmal so eine Situation zu haben, dass ich mich irgendwo vorstellen muss, wie in einem Bewerbungsgespräch, das kannte ich gar nicht. Also darauf habe ich mich dann schon intensiver vorbereitet. Und dann fanden die das alles gut. Dann musste ich aber zur Hauptversammlung, um dort von 600 Aktionären gewählt zu werden und vor denen zu sprechen. Und dann war das eine katastrophale Antrittsrede, die ich dort hatte. Also es war wirklich...
Meinst du wirklich schlimm. Oder ist
es ja auch so? Nee, es war wirklich. Also ich habe schon in dem Moment gemerkt, dass es einfach nicht gut ist gerade. Meine Stimme hat gezittert. Ich war super aufgeregt. Ich habe nicht mehr die Sachen auf meinem Zettel, auf meinem Skript erkannt und habe irgendwas geredet. Und das war, also es war wirklich schlimm.
Das ist eine Situation, in der sich, glaube ich, viele auch mal wiederfinden, die uns zuhören.
Ja, aber also vorher noch nicht mal vor 10 Leuten gesprochen zu haben und dann vor 600 zu stehen, es war wirklich eine Katastrophe. Aber die haben mich dann gewählt, sogar mit dem besten Wahlergebnis in den Aufsichtsrat rein. Also irgendwie habe ich dann wohl doch überzeugt und dann bin ich da reingekommen und habe dann erfahren, was das heißt, okay, so im Aufsichtsrat überhaupt zu sein. Was muss man dafür können? Mit wem muss man sich unterhalten und so diese ganzen Gegebenheiten.
Was meinst du, warum sie dich gewählt haben?
Ich denke, das ist sehr überzeugend, jemand im Bereich Digitalisierung mit in den Aufsichtsrat zu nehmen. Das machen jetzt auch viele Unternehmen. Freenet war damals war ein Vorreiter in dem Bereich. Aber Unternehmen müssen sich im Bereich Digitalisierung aufstellen. Und wir bei TLGG präsentieren ja auch öfter vor Aufsichtsräten unsere Digitalisierungsthemen, unsere Veränderungsvorschläge, unsere Ideen. Und wir merken, dass wir vor Aufsichtsräten sitzen, die noch nicht mal wissen, welche Fragen sie stellen sollen, weil sie so weit weg sind von diesen ganzen Zukunftsthemen und Technologien, die dort besprochen werden. Und das kann in der heutigen Zeit nicht mehr so sein.
Es gibt ja immer noch nicht sehr viele Frauen in Aufsichtsräten. Das ist ja etwas, wofür wir uns ja alle einsetzen. Also natürlich nicht nur im Aufsichtsrat, sondern generell in Führungspositionen und Vorständen etc. Aber ich finde, Aufsichtsrat ist schon so ein ganz wichtiger Posten, weil er natürlich viele andere Posten dann auch mit beeinflusst und ist die Entwicklung eines Unternehmens. Wie kommen wir da weiter? Wie ist deine Meinung auch natürlich auch zur Frauenquote? Ja, nein. Wie schaffen wir es, mehr Aufsichtsräte weiblich zu besetzen?
Nun, wir haben ja 30% Frauenquote im Aufsichtsrat und das ist ja jetzt auch schon mehrere Jahre lang. Also wir haben die 30% erreicht, was ja eigentlich nicht wenig ist. Also die Positionen sind jetzt mit Frauen besetzt. Klar könnten das noch mehr sein, das ist keine Frage. Aber der eigentliche Gedanke dahinter ist ja, dass durch den Aufsichtsrat viel mehr Frauen in Vorstände kommen. Und diese Entwicklung passiert nicht. Und das finde ich so erschreckend, dass das jetzt kein Impuls dafür da ist, dass das passiert, aus unterschiedlichsten Gründen.
Was meinst du, was das für Gründe sind? Warum tun wir uns so schwer?
Das sind Gründe, die im Aufsichtsrat an sich liegen, dass dort zum Teil die Frauen nicht gehört werden, dass sie nicht wissen, wie sie diese Spiele, die politischen Spiele mitspielen sollten. Und dann glaube ich auch, dass es im Unternehmen oder dass die Unternehmen an sich ein Problem haben im Mittelmanagement. Das heißt, die haben keine Frauen, die sie befördern können, weil einfach keine Frauen im Mittelmanagement sind. Das sind die klassischen Sachen, die man immer wieder hört, dass Frauen an so eine gläserne Decke stoßen und ab irgendeinem Punkt nicht weiterkommen, weil Männer befördern. Und wenn man als Unternehmen nicht aktiv dagegen ankämpft, dann hat man keinen Nachwuchs im Unternehmen und man muss extern heiren, aber Frauen oder auch Männer, die man extern heiert, die Erfolgschance ist eben nicht so hoch. Und da stockt es dann immer wieder. Und ich glaube, der Aufsichtsrat muss einfach viel, viel mehr die Macht nutzen, gerade mit den Frauen, die dort jetzt drin sind. Und das muss stärker werden. Aber meine Hoffnung war, dass es einfach viel, viel schneller geht. Jetzt ist es wieder so lang.
Ja. Zwei Fragen dazu. Du bist dann mit anderen Frauen in dem Aufsichtsrat oder bei der Württembergischen auch?
Also bist du genau, also wir haben überall 30%.
30% auch in den... Tippst, das ist ja dann trotzdem eine männerlastige Runde immer noch, ja, mit 70, 30. Mhm. Wie sind deine Tipps zum Thema Kommunikation? Das ist etwas, was wir ja auch immer wieder gefragt werden, wenn wir Frauen in Runden sind, die nicht ganz Hälfte-Hälfte sind. Also wie bringe ich da meine Themen durch?
Wie bringe ich meine Themen
Hast
durch?
Du da eine also, Strategie?
Ich für mich habe die Strategie, immer authentisch zu sein. Mhm. Also das ist authentisch kommunizieren. Ich verstell mich da nicht. Ich nehme nicht irgendeine Position ein, weil ich habe schon öfter gelesen, dass Frauen dann so Männerpositionen einnehmen und besonders stark sein müssen und dann eben nicht mehr echt sind. Und ich glaube, ich glaube für mich, das ist total gefährlich, das so zu machen. Man muss authentisch sein, man muss so sein, wie man ist und wie man sich auch wohlfühlt und eine saubere Vorbereitung auf die Themen. Also wenn ich sauber vorbereitet bin, dann kann ich jedes Thema super durchbringen, weil dann kenne ich mich aus. Ich bin die Expertin im Raum und niemand sonst.
Wie schaffen wir das, Also wie schaffen wir es, Diversity in Unternehmen wirklich so reinzubringen? Ich meine, es gibt ja genügend Studien, die belegen, dass Diversity-Teams wirklich erfolgreicher, also ein Unternehmen erfolgreicher machen. Es ist wichtig, finde ich, auch innerhalb von Frauen auch divers zu sein. Aber wie schaffen wir es, dass es die Unternehmen das begreifen ist, und dass wir diese Machtstrukturen, die immer noch bestehen, aufbrechen?
Das muss von oben gewollt sein. Und wenn es von oben nicht gewollt ist, und das sieht man an den Vorständen heute, wie die besetzt sind und dass es immer noch reine Männerrunden sind, dann kann sich das auch nicht nach unten wirklich durchsetzen. Weil ich glaube, man braucht oben ein Vorbild und man muss es oben leben, um dann eben unten die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können. Und wenn man jetzt so in so eine mittlere Schicht guckt, dann müssen die Führungskräfte richtig ausgebildet sein. Also es muss Wert darauf gelegt werden, dass in so Führungs-Leadership-Workshops dieses Thema eben angesprochen wird und dass es ein Thema ist. Weil in den meisten Fällen wird es ja einfach so unter der Hand, einfach unter den Tisch gegraben, und das kann nicht sein. Also es muss Thema sein und man muss die Führungskräfte richtig ausbilden.
Manchmal hat man ja Angst, das hast du ja selber auch mal angesprochen, hat man das Gefühl, dass Unternehmen so Angst vor Diversity haben. Ja, es gibt ja auch Unternehmen, klar, die sind nach außen hin super frauenfördernd etc. Und wenn man dann wirklich reinguckt, also erschrecke ich mich selber oft selbst, also wie wenig frauenfördernd sie dann wirklich sind.
Genau, aber es geht ja auch um Diversität so, insgesamt, und Diversität ist super anstrengend. Also das will ich überhaupt nicht sagen, dass das ein Kindergeburtstag ist. Das ist wirklich anstrengend, weil es sind Leute mit unterschiedlichen Meinungen, die moderiert werden müssen, die Gehör finden müssen. Also man kann sonst wie gute Leute heiern, wenn man denen nicht zuhört, bringt das alles nichts. Aber auch das auszuhalten, dass die eine andere Meinung haben, dass die nicht immer so sagen, dass die Führungskräfte recht haben oder dass irgendwer in der Gruppe recht hat, sondern dass Sachen diskutiert werden müssen, es ist super anstrengend. Also das kenne ich ja auch von TLGG und ja, es ist nicht leicht. Ja.
Ich wollte gerade fragen, wie es bei euch eigentlich aussieht mit Diversity. Wie ist eure Männer-Frauen-Quote hier?
Also wir hatten nie so ein, wir haben das nie bewusst irgendwie oder so bewusst gemanagt, würde ich sagen, sondern wir haben immer ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis gehabt. Auf der Führungsebene ist es, also in der mittleren Führungsebene ist es gerade so, dass wir mehr Frauen haben als Männer. Im Management-Team sind es leider mehr Männer als Frauen. Da sind wir nicht bei 50-50, aber da arbeiten wir sehr hart dran.
Und wie arbeitet ihr da dran?
Wir wissen, dass wir neue Stellen schaffen müssen, dass Frauen in so eine Position kommen. Und wir haben eine gute Basis gelegt, indem wir eben die Führungskräfte im Mittelmanagement haben, die da hochrutschen können. Das ist ja schon mal die halbe Miete.
Wie bist du jetzt als Chefin? Du hast gesagt, also die diverse Teams muss man aushalten können und das Thema so ein großes Harmoniebedürfnis wahrscheinlich nicht so passend am Platz. Wie führst du?
Also wir als Gruppe sind schon sehr harmoniebedürftig und das fällt uns auch immer wieder auf die Füße. Das ist was Großes, wo wir aktiv dran arbeiten müssen, dass wir nicht zu harmoniebedürftig sind. Ich als Person bin nicht sonderlich harmoniebedürftig. Das ist, glaube ich, in dem Fall dann auch ganz gut. Ich würde mich als sehr offene Führungskraft bezeichnen, die sehr viel zuhört und offen ist für die neuen Themen, auch offen ist für die Probleme, weil es stehen ja immer Menschen im Vordergrund. So dieses ganze Fachliche und Inhaltliche, das kann man irgendwie lernen und das kann man drauf schaffen, aber schon beim Bewerbungsprozess drauf zu achten, wer ist denn das als Person dahinter, das ist mir wahnsinnig wichtig.
Dass die Person so auch ins Unternehmen passt, nicht nur die Fähigkeiten.
Genau. Also es muss mit den Menschen funktionieren.
Du bist ja nach wie vor sehr jung für das alles, was du geschaffen hast, und bist dazu auch noch eine Frau, so was ja in der Branche ja nach wie vor auch in dieser Führungs- und als Gründerpersönlichkeit noch nicht selbstverständlich ist. Wird es viel kommentiert und bekommst du manchmal auch negative Reaktionen oder hast du das Gefühl, so langsam verändert sich die Branche? Weil wir sind ja eigentlich in einer sehr modernen Branche tätig. Trotzdem bin ich auch manchmal, erschrecke ich mich selber, wenn ich auf Events gehe und denke, wo sind die ganzen Frauen? Ja, so. Okay. Wie empfindest du das selbst?
Das ist eine gute Frage, über die ich mal ein bisschen reflektieren muss. Also vor 2 Jahren, als ich in den Aufsichtsrat gegangen bin, war ich schon überrascht über die Fragen, die mir so von der Presse entgegengekommen sind. Also was haben Sie zur Aufsichtsratssitzung an? So fühlen Sie sich als Exotin mit Ihrem Sidecut und so weiter. Also solche oberflächlichen Fragen. Und eigentlich hat sich das bis heute nicht wirklich geändert. Also so Fragen kommen immer wieder. Es ist immer noch die Exotin und diese ganze Positionierung. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass sich auch wirklich gesellschaftlich irgendwas ändert oder in diesem Business-Umfeld insgesamt. Also erlebe ich gerade keine Veränderung, leider.
Du bist auch dazu noch Mutter einer kleinen Tochter. Ich kenne es selber. Oder wie alt ist deine Tochter jetzt?
Sie ist 3.
3, also kann man sagen, noch kleine Tochter. Also,
ja, ja.
Und meine Tochter mit 7 sagt schon, sie ist nicht mehr, sie will nicht mehr als Kleine angesprochen werden. Sie ist jetzt die Große. Weil sie kommt jetzt in die 2. Klasse. Und mit 3 geht es noch. Ich habe das selber so mitbekommen, ab dem Moment, wo ich sichtbar schwanger war mit meiner Tochter und das Unternehmen gerade, also unseren Verlag gerade angefangen habe aufzubauen, dann war dieses Thema gefühlt permanent in jedem Gespräch dabei. Ich habe immer mich gefragt, ob mein Mann eigentlich auch gefragt wird, wie er das künftig so machen will mit Tochter und Unternehmen und so.
Und wurde er gefragt?
Nee. Auch jetzt nicht. Also das ist immer so, immer bei uns Frauen. Ich habe gehofft, du sagst zwar bei dir was anders, aber ich fürchte, nein.
Nein, ich weiß nicht. Überhaupt nicht. Also auch genau diese Vereinbarkeitsfrage kommt ja auch immer wieder. Und wie mache ich das eigentlich? Aber das wird ein Mann nie gefragt. Also das ist auch eine Farce.
Ja. Wirst du das mehr von Männern oder Frauen gefragt? Und wie gehst du damit um? Wie empfindest du so die Solidarität auch unter Frauen zu diesem Thema? Vereinbarkeit und Unternehmerin sein und Mutter sein?
Also ich werde es von Männern und von Frauen in so diesem Öffentlichkeitsraum gefragt. Privat werde ich mehr von Frauen gefragt, wie das funktioniert, wie man das hinkriegt. Und die sind da auch sehr, sehr offen für Tipps. Und das gebe ich natürlich gerne weiter, weil ich mache diesen Aufsichtsratjob ja auch zum Teil deswegen, weil ich ein Vorbild sein möchte für junge Frauen und da eben genau sowas weitergeben möchte. Wie geht sowas und dass sowas geht?
Ja. Jetzt muss ich dich natürlich auch gleich fragen, wie machst du das im Konkreten? Also mir ist es sehr wichtig, dass wir nicht nur über Emotion, sondern auch über meinen Podcast und über jede Möglichkeit verschiedene Lebensmodelle zeigen, weil ich finde, dass wir in Deutschland so tradierte Rollenbilder und Lebensmodelle haben, die alle immer gut finden und der Erste, der es ein bisschen anders macht, wird sofort angefeindet. Das ist ja auch in diesen sozialen Netzwerken ganz grässlich, selbst bei LinkedIn. Also wäre ich immer erschrocken, welche Reaktion es kommt, wenn man sagt, man macht es 50-50 und so. Ja, dann fühlen sich sowohl Männer wie Frauen, die eben nicht das genauso machen, sofort angegriffen und werden ja wahnsinnig aggressiv.
Ja.
Aber es ist so wichtig zu zeigen, es ist ja die große Freiheit, die wir haben, das so zu machen, wie wir es für richtig halten. Wie macht ihr das? Du hast ja auch, es gibt ja auch einen Vater zur Tochter und du bist nicht nur hier Unternehmerin, sondern hast eben auch einen Aufsichtsratposten. Wie sieht so dein Alltag aus? Wie ist euer Lebensmodell?
Also das Wichtigste für mich ist in diesem ganzen Modell, dass es mir gut geht, weil nur wenn es mir gut geht, dann geht es meiner Tochter auch gut. Und das ist so die Basis von allem. Und deswegen habe ich mir das im Laufe der Zeit so gebaut, ohne dass ich das wusste in der Schwangerschaft, dass es so werden könnte. Obwohl ich schon in der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft schon gleich mit meinem Freund geklärt habe, so sieht es für mich aus. Also TLGG ist so mein erstes Baby und ich will auch relativ schnell wieder arbeiten. Und er sagte, Mensch, Franzi, überhaupt kein Problem. Ich habe Bock, zu Hause zu bleiben. Ich will mich um das Kind kümmern. Und das ist schon so Erwartungsmanagement, was ich jedem empfehlen würde, das vor der Schwangerschaft schon zu machen und mit seinem Partner abzuklären. Und dann.
Der ist selbstständig tätig oder war angestellt oder ist angestellt? Oder
wie? Der hat 3 unterschiedliche Jobs. Also der ist beim RBB, also so im journalistischen Bereich. Dann hat er ein Museum in Berlin und mit einer Bar dazu. Also der kann sich das sehr frei einteilen, wie er so arbeitet, was auch ein Vorteil ist. Und wir haben es dann so gemacht, dass das Kind zur Welt kam und ich tatsächlich, weil es so unkompliziert war, relativ schnell wieder ins Büro konnte. Er hat dann das Kind genommen oder ich habe es mitgenommen, weil so ein kleines Kind, das hängt nun mal nur in der Trage und schläft und braucht was zu essen. Also das hat dann so funktioniert. Und dann ist sie mit 7 Monaten in die Kita gekommen, also in die Krippe. Und Er hat dann, also mein Freund hat dann auch gemerkt, es ist ein bisschen viel jetzt auch für ihn, immer nur so diesen Baby-Content zu haben. Und wir haben uns dann noch zusätzlich eine Nanny mit dazu an Bord geholt und sind jetzt so ein Betreuungssystem aus 4 Personen im Prinzip. Also mein Freund, ich, meine Mama, die gleich bei mir um die Ecke wohnt, und die Nanny. Und das ist so ein 4er-Konstrukt, was super funktioniert. Und im Alltag bedeutet das, dass ich Einsatzpläne schreibe. Also ich habe 2 unterschiedliche Kalender, einen geschäftlichen, einen privaten, und schreibe dann Einsatzpläne, wo jeder innerhalb von den nächsten Wochen sein muss, um das Kind eben dann zu betreuen.
Ja. Freut mich, dass ich das so höre, weil ich jetzt klingt sehr nach meinem oder unserem Modell.
Ja. Also ich glaube so, mit super Organisation und viel Struktur und Strukturorganisation, das sind meine großen Talente. Das mache ich auch gerne. Da funktioniert das dann auch so.
Ich finde es ganz toll, dass so sehr offen gesagt hat, das hättest du ja auch beim EWD schon auf der Bühne geäußert, dieses, es ist so wichtig, dass es mir selber gut geht, damit es dann auch meiner Tochter gut geht, weil ich auch das Gefühl habe, es gibt nichts Schlimmeres als gestresste Mütter, wo sich der ganze Stress und die Unzufriedenheit auch auf das Kind dann überträgt.
Eben.
Und das deswegen, ist gefährlich. Also es ist, finde ich, ganz wichtig zu wissen. Also ich sage auch immer, erst wenn ich selber glücklich bin, kann ich andere Menschen auch glücklich machen.
Genau, glücklich und gesund. So, und also deswegen ist das so die Basis dafür, dass das alles funktioniert.
Nun hat unser Leben auf jeden Fall auch Schattenseiten. Was sind so deine, was sind so die Stressmomente in eurem Lebensmodell?
Die Stressmomente sind natürlich, wenn jemand krank wird. Also wenn das Kind krank ist oder noch schlimmer, weil wenn Kind krank, dann kann jemand sich von den 3 drum kümmern. Wenn einer von den Betreuungspersonen krank ist und dann sowas entsteht, also das ist schlimm. Oder spontane Sachen kommen, wie dass ich irgendwo hin muss oder mein Freund irgendwo hin muss. Ganz schlimm finde ich auch, wenn er einfach nicht da ist. Also wenn er irgendwie verreist ist für eine Woche und ich eine Woche alleine bin, ist das sowas, und das stresst mich dann auch. Ja, aber das ist ja auch alles planbar, und solange es planbar ist, kann ich auch ruhig bleiben. Aber so mit diesen spontan kommt irgendwas und passiert irgendwas, da bin ich dann nicht mehr so gut.
Ja. Und man kann ja auch, also man denkt ja auch dann, man geht wieder durch, oder? Irgendwann hört es wieder.
Ja, genau.
So eine Stressphase wieder vorbei und dann kommt man wieder in seinen Alltag. Also ich finde.
Genau, so in Alltag kommen und bewusst auch darauf achten, so Auszeiten zu nehmen, mal am Wochenende wegzufahren, vielleicht auch mal ohne Kind zu sein, das ist auch ganz wichtig für uns.
Wie bringst du dieses Thema Vereinbarkeit jetzt ins Unternehmen rein? Also das Frauen, viele Frauen im Unternehmen zu haben, es stellt einen, finde ich, auch immer vor die Herausforderung, dann auch das Thema Vereinbarkeit hier zu ermöglichen, Teilzeitmodelle, Homeoffice, Arbeitsplätze etc. Wie löst ihr das hier bei TLGG?
Wir lösen das, indem wir unterschiedliche individuelle Arbeitsmodelle haben. Also wir haben so eine Mail, die jeden Morgen rumgeht. Da ist so, wer ist krank, wer ist im Urlaub drin? Und dann ein dreifach so großer Abschnitt, wer hat welche Sonderarbeitszeiten.
Und das jeden Tag?
Jeden Tag, genau. Okay. Also das nicht jeden Tag ist es anders, aber das sind so geregelt, dass dann Sonderfälle, die nicht 5 Tage die Woche arbeiten, eben dann in dieser Mail drin stehen, wann die da sind. Und das sind bei uns, schätze ich, so 40, 50 Leute, die dann halt Sonderarbeitszeiten haben und dann für sich, also das sind nicht alles Eltern, das sind auch Leute, die ihre Fotoprojekte machen wollen oder Musikprojekte oder sowas. Und sowas eben zu ermöglichen als Arbeitgeber und das eben vorzuleben, dass es auch geht mit Kindern, das ist so das, was wir machen. Und flexibel sein, also dass dann eben jemand nicht komisch angeguckt wird, wenn er um 15 Uhr die Agentur verlässt. Das ist völlig okay.
Aber man muss es schon auch selber vorleben, oder? Und es hat viel mit Vertrauen zu tun.
Klar.
Von den.
Das ist viel Vertrauen und
Schulst du dann die anderen Führungskräfte, oder wie? Weil es geht ja, also ich meine, wenn man selber Mutter ist und es weiß, wofür es gut ist und dass es notwendig ist, und man weiß ja auch, dass die eigene Disziplin oder also unsere Kenntnisse gehen ja nicht verloren, nur weil wir jetzt Kind haben und nicht mehr 9-to-5 ganz normal durcharbeiten können. Wie geht ihr so mit den Führungskräften um, die keine Kinder haben und für die das Neuland ist?
Die Führungskräfte, die keine Kinder haben, kriegen das durch die Führungskräfte, die Kinder haben, mit, wie das ist. Und ich glaube, wir haben so eine Offenheit geschaffen dafür, dass das eben so ein natürlicher Umgang damit ist. Also wir haben jetzt kein spezielles Programm, wo wir sagen, so geht man mit führenden Eltern um, sondern das ergibt sich natürlicherweise, weil es eben auch Leute sind, die keine Kinder haben, aber trotzdem in Teilzeit arbeiten. Also das ist sehr gelernt bei uns.
Also Unternehmenskultur geworden ist. So zum letzten Teil unseres Podcasts, weil die Zeit rast, würde ich gerne dir noch ein paar persönlichere Fragen stellen, weil du, finde ich, wirklich ein tolles Vorbild für viele Frauen vor allem auch bist, dass alles möglich ist und dass man es so angehen sollte. Was sind deine Stärken, die dich so weit gebracht haben?
Meine Stärken sind, also das sage ich auch jedem Mitarbeiter, wenn ich so in der direkten Führung bin, dass meine Stärken und das erwarte ich auch von anderen Leuten, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit ist. Also ich bin wirklich sehr, sehr verlässlich und tue das, was ich sage und sage, was ich tue, und gebe eben rechtzeitig Bescheid, wenn es nicht so ist. Also das sind so Werte für mich, die wahnsinnig wichtig sind. Und das erwarte ich auch von anderen. Aber das ist so das und so eine Leichtigkeit, glaube ich. Also sich das zu bewahren, dass das alles so im Flow ist und so leicht ist und alles gut wird. Also dieser Glaube an das Positive, das ist, glaube ich, was mich sehr auszeichnet und was eine absolute Stärke ist.
Ja. Und hattest du schon immer oder hast du das gelernt? Oder?
Ich glaube, das kriegt man durch die Eltern mit. Das ist so eine Erziehungssache, das prägen die Eltern, wie man so im Grundwesen ist, was so die Grundzüge sind. Und wenn man mit ganz viel Liebe erzogen wird und ganz viel Selbstbewusstsein in das Kind reinpackt, dann wird man, glaube ich, so.
Es ist eine Ausstrahlung, er belegt es. Was sind auf der anderen Seite, also jeder hat ja auch so seine Schwächen oder so Momente, in denen man unsicher oder sehr gestresst ist. Was würdest du sagen, was sind so die Momente, wo du unsicher bist oder wo du denkst, es ist nicht so eine große Stärke von mir?
Na, das sind die Momente, über die wir gerade schon gesprochen haben. Dieses, wenn was nicht in Plan reinpasst und spontan passiert, dass ich dann echt, also da habe ich Mühe dann nicht völlig auszuflippen, weil nicht alles nach Plan läuft. Also da, das ist schon eine Schwäche, das ist nicht cool. Auch wie ich dann reagiere, das, ja, ich glaube, das ist sowas, da muss ich arbeiten und hart dran arbeiten, dass ich da ein bisschen mehr Flexibilität im Kopf habe, ja, in solchen Situationen.
Was hast du über deinen Job und die Unternehmensgründung, auch das Thema Muttersein in den letzten Jahren gelernt? Wenn du sagst, was sind so wichtige Learnings über dich selbst oder Erfahrungen, die du mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen würdest?
Ich gehe alles immer sehr fokussiert an. Also ich habe so ein Fokus und auch so eine klare Priorität, wie ich Sachen mache und in welcher Reihenfolge sie gemacht werden müssen. Also was ist gerade das Wichtigste für mich, dass ich eben immer nach so einem Schema handle, was immer sehr, sehr gleich ist, wo ich aber genau weiß, okay, das ist der Fokus. Und das ist sowas, wonach ich sehr gezielt steuern kann und eben immer wieder auch darauf zurückkommen, wie geht's mir gerade, um das eben den Fokus zu nehmen, dass es meinem Umfeld gut gehen kann.
Hattest du auf dem Weg Vorbilder oder selbst Role Models, Frauen oder Männer, wo du gesagt hast, die inspirieren mich jetzt, von der schaue ich mir das ab oder das, wie?
Nicht wirklich. Also ich gucke nicht wirklich auf andere Menschen und habe auch wenig Vorbilder. Und gerade so in der Anfangsphase hatte ich das überhaupt nicht. Mhm. Es gibt so unterschiedliche Bereiche. Also im Bereich Verhandeln ist Matthias Schranner mein Vorbild. Im Bereich so Aufsichtsrat Martina Merz und Simone Menne natürlich. Aber das ich lese jetzt keine Biografien oder habe die irgendwie im Abo, dass ich weiß, wann die was Neues sagen oder so. Aber so richtig Vorbilder gibt es eigentlich nicht.
Ich habe immer das Gefühl, dass, oder bin davon anders, ich bin davon überzeugt, dass wir Frauen es dann wirklich vorankommen und dass Gleichberechtigung herrscht, wenn wir selber auch einiges in die Hand nehmen. Ja? Weil man hört ja oft, wir brauchen Frauenquote und das Unternehmen muss sich so verändern, die Politik muss sich ändern, Gesellschaft muss sich verändern. Aber ich denke, so wir selber müssen uns auch ein bisschen so verändern. Denkst du, was so wichtige Eigenschaften sind, damit wir Frauen stärker, also besser vorankommen? Oder ein hapert bei uns noch?
Ach, das ist eine gute Frage. Und da sage ich ja wirklich immer gern, dass man authentisch bleiben muss. Ich glaube aber auch die Sache ein bisschen, das ist eine Nummer zu groß, aber ich nehme es mir trotzdem. Also so dieses auch mal machen, auch wenn es sich zu groß anfühlt. Das ist schon okay. Und dafür brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr. Hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und eben mit Zutrauen, also sich einfach Sachen zutrauen. Und wenn ich was nicht kann, dann lerne ich es halt auf dem Weg. Aber erstmal Ja sagen und hier schreien und laut sein und dabei aber trotzdem höflich sein und ja, freundlich irgendwie. Also ich glaube, das ist so das, was wir brauchen. Und authentisch.
Authentisch auch, weil es in den Runden ja auch authentische Frauen braucht, oder? Das ist nicht so Männerfrauen, sondern Frauen, die wirklich auch...
Die einfach normal sind. Also niemand will irgendwie so Biester um sich rum haben. Keine Frau und kein Mann. Deswegen einfach normal sein und ja, ein guter Mensch sein.
Was bedeutet für dich persönlich Erfolg? Also das habe ich jetzt selber schon ein paar Mal gesagt, du bist ja so erfolgreich und hast also blickst auf ein sehr erfolgreiches Leben zurück, jetzt schon Mitte 30. Ich rede jetzt, damit du ein bisschen Zeit gewinnst, nachzudenken.
So. Danke.
So. Ich sage immer, dass Erfolg, also dass wir Frauen zu ihrem Erfolg bringen wollen, dass sie erfolgreich sind und sozusagen ihren Weg gehen. Ja? Wie definierst du für dich Erfolg? Also wenn du zurückblickst und sagst, ich bin jetzt erfolgreich, womit hängt das zusammen?
Erfolgreich sein ist für mich glücklich sein. Also wenn ich glücklich bin und das in so einem langen Zeitraum, dann ist das für mich erfolgreich sein. Und das dann eben zu merken, wenn ich irgendwie nicht mehr glücklich bin und dann aus mir heraus was zu ändern, also so ein Veränderungswille zu haben, das dann eben einen anderen Weg zu gehen, der dann vielleicht auch ein bisschen steiniger ist, das ist, glaube ich, Erfolg für mich. Und nie mich selbst zu vergessen.
Ja. Wie, finde ich eine ganz schöne Definition. Vielen Dank. Wie tankst du eigentlich auf? Also ich meine, das Leben ist ja sicher nicht ein sehr langsames, das du führst. Wie, was sind so deine Momente, in denen du deine Energiespeicher wieder auftankst?
Das sind Momente, das sind sehr, sehr kleine Momente, aber das ist sowas, dass ich regelmäßig in meinen Wochenplan dann eintrage, dass wir auch mal ein Wochenende an der Ostsee haben. Also so ein Auszeitwochenende, da tanke ich unheimlich viel Energie.
Mit der Familie
dann? Mit der Familie, genau. Mit der Familie oder eben so ein Abend mal nur mit meinem Freund und dann gehen wir zur Massage oder sowas. Also das ist dann sowas, was so Me-Zeit ist und mit meiner Familie Zeit haben. Und so 2 Wochen Urlaub im Jahr, im Sommer und im Winter, das ist dann auch so was, da kann ich mich drauf freuen und weiß, ah, alles klar, bis dahin muss ich durchhalten. Und dann kommt auch die Zeit und dann kann ich auch relativ schnell wieder runterfahren von diesem Stresslevel hin in den Urlaubsmodus.
Bist du dann ganz weg oder bist du...
Ich bin ganz weg.
Ganz weg. Ja. Das ist heißt, dein Mitarbeiter wissen Urlaub und... Nur in schlimmsten Notfällen oder gar nicht?
Können Sie anrufen, können genau. Sie anrufen. Aber sonst, ich lese da keine E-Mails oder so. Nee. Also ich bin da ganz raus.
Also, okay. Ja. Sehr gut. Sehr gutes Vorbild. Wusstest du eigentlich, also du hast ja schon gesagt, einmal eigentlich als Kind, also dieses Thema BKA, ja, ist ja schon ein paar Mal wiederholt, das ist ja Schrander, war ja selber ja auch. Ja, deswegen hatte ich mich schon einmal, als du beim EWD gesagt hattest, BKA, dachte ich, ob das was mit Schrander lustigerweise zu tun hat.
So.
Ich mag und schätze ihn auch sehr. Mhm. Was war denn dein Berufswunsch, als du Kind warst?
Als ich Kind war und in so Poesiealben geschrieben habe, in so Freundesbücher, da stand dann immer Innenarchitektin.
Oh.
Das wollte ich mal werden oder irgendwas mit Design. Und dann relativ schnell war dann auch klar, okay, ich lese gerne Grisham-Romane, ich bin immer die Erste im Tatort, die den Täter rät. Also da scheine ich ein Talent für zu haben, deswegen muss ich zum BKA.
Was ist aus dem Design, aus der Designleidenschaft geworden?
Ach, nichts. Ich hab ein schönes Zuhause, okay. Aber sonst überhaupt nichts. Nee. Also das konnte ich nicht anwenden, da habe ich aber auch kein Talent für. Habe ich auch schnell festgestellt.
Wie ist nach den ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast, was würdest du heute deinem 18-jährigen Ich mitgeben? Wenn du überhaupt ihm was mitgeben würdest? Also offene, ganz offene Frage.
Oh, das ist eine schöne Frage. Ich würde meinem 18-jährigen Ich mitgeben, das, was mein Vater mir damals schon mitgegeben hat, nämlich zu jedem Geburtstag hat er mir Gutscheine geschenkt für Sprechtrainings, Präsentationstrainings und sagte immer, Kind, wenn du was werden willst, du musst dich präsentieren können. Und er wusste auch, dass ich da schon immer eine Schwäche habe und hat mir immer diese Gutscheine geschenkt. Ich bin nie hingegangen. Oh. Und das würde ich meinem 18-Jährigen, ich sagen,
mach's.
Wirklich. Weil das danach zu lernen und so in der Berufswelt erst zu lernen, das ist nicht cool. Mhm. Und so umso jünger man ist, umso mehr wird einem verziehen. Also deswegen, das hätte ich dir mitgegeben.
Und wie hast du das dann selber gelernt? Also hast du einen Coach durchs Doing oder?
Nee, ich hatte den Coach für mein erstes Vorstellungsgespräch mit Sabine Christiansen. Da hatte ich einen Coach. Aber danach dann eben nicht mehr.
Also das, aber das war auch nicht mehr so viel Zeit hat, oder?
Nee, weil ich mir dachte, okay, jetzt habe ich vor 600 Leuten gesprochen und habe das so richtig in Sand gesetzt.
Es kann nicht schlimmer werden.
Also habe ich dann alle Sachen angenommen, auf allen Podien gesprochen, Vorträge gehalten und Interviews gegeben. Und dann war es einfach vorbei.
Noch konkrete Tipps für unsere Zuhörerin. Wie bereitest du dich jetzt vor? Also wenn man so eine eigene Geschichte hat, man sagt, es stand mir schon mal bevor, so vor so vielen Menschen zu sprechen. Wie hast du jetzt irgendwie ein bestimmtes Ritual, bevor du auf eine große Bühne gehst oder wenn du dich vorbereitest?
Ich habe irgendwelche
Tricks.
Nee, hab ich nicht. Das ist alles wirklich immer wieder machen. Okay. Immer wieder sich in solche Situationen begeben, immer wieder den inneren Schweinehund überwinden und einfach machen. Und durch dieses viele Situationen erleben und wo auch viele Sachen schiefgehen, lernt man eben die Sachen wie mit allen möglichen Dingen. Und genauso habe ich es gemacht. Mhm. Also deswegen, ich habe da keinen wirklichen Tipp, außer einfach machen.
Das bringt mich auch schon zu meiner letzten Frage. Das ist jetzt deine Chance, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mit auf den Weg zu geben. Also vielleicht ein Lebensmotto, was dich immer begleitet hat oder ein Glaubenssatz, der dich gerade jetzt begleitet oder etwas, was dir noch am Herzen liegt.
Ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, dieses einfach machen, authentisch dabei sein und sich immer ein bisschen mehr zutrauen, als man eigentlich so im Inneren glaubt. Das ist das, wie man es machen sollte. Und dabei nicht die Leichtigkeit verlieren, nicht so verbissen sein und eben an das Positive zu glauben. Denn es wird am Ende immer alles gut.
Vielen Dank für diesen schönen Schlusssatz.
Sehr gerne.
Danke für deine Zeit und alles Gute für den weiteren Weg.
Dankeschön. Danke.